Eine echte Hängepartie, Katharina geht auf Tauchstation und eine Geschichte über Glaube, Trauer und ein Regelwerk.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kolleginnen und Kollegen Katharina Göke.
Hallo.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir sind mal wieder am Rathaus mit unserem ersten Thema. Jede Woche kommt wieder was Neues hinzu. Dieses Mal geht es um den Sitzungstrakt. Thomas, man hat ja vor 2-3 Jahren war das ungefähr, da war ja die einzige Befürchtung, man könnte so Stahlseile angebohrt haben. Vielleicht jetzt sieht es mittlerweile dann doch ein bisschen düsterer aus, ne? Was ist da im Moment die Lage?
Ja, also grundsätzlich, wir wissen ja, wir sanieren seit Jahren das Rathaus.
Ein bisschen mehr Motivation, Herr Busch.
Ja, die Kosten haben sich entsprechend entwickelt von ursprünglich mal 39 Millionen. Wir sind jetzt bei 150 Millionen. Und das wäre ja vielleicht alles noch zu ertragen, aber jetzt kommt tatsächlich ein neues Problem hinzu. Eventuell verlieren wir einen Gebäudeteil dieses Rathauses. Die Möglichkeit besteht zumindest. Es geht um den Sitzungstrakt. Der ist bisher eigentlich noch gar nicht groß saniert worden. Man wollte anfangen, das ist praktisch so in der Reihenfolge, ist der hinter den Türmen und hinter dem Zentralgebäude. Das sollte eigentlich der Schlussakkord sein. So. Und jetzt ist da aber schon seit fast einem Jahr, ist da sozusagen Sanierungsstopp, Betretungsverbot. Da kommt keiner rein, außer Gutachter, weil die Stabilität, die Standfestigkeit des Gebäudes ist aktuell nicht gewährleistet. Und das hat Gründe. Ne? Und ein interessanter Grund ist, dass dieses Gebäude konstruiert ist wie eine Brücke.
Also eine Hängebrücke
wie
quasi.
Das Dach zumindest. Das Dach ist wie eine, ich sag jetzt mal, wie eine Autobahnbrücke, die auf einem Gebäudeteil steht. Mhm. Ne? Und diese Brücke ist eine Spannbetonkonstruktion. Das heißt, da sind tatsächlich stählerne Spannseile drin, die dieser ganzen Brücke Stabilität geben.
Genau, die liegt halt nicht auf dem Gebäude darunter, sondern nur auf den eigenen beiden Seiten.
So ist das, ne? Genau so ist das. Und vor 2 Jahren begann das Malheur, oder eigentlich war es ein Zufall, der dann erst auf den Kern des Problems geführt hat, dass nämlich Leute, die dort Gerüste angebracht haben, ne, die müssen dann ja so Gerüstanker anbringen, damit das ganze Gerüst nicht umfällt und auch windsicher ist, so, die haben aus Versehen eines dieser Spannseile erwischt oder das Hüllrohr dieses Spannseils. Mhm. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, alles halb so schlimm, Spannseil ist nicht beschädigt worden, eigentlich alles gut, ne? Gerüstfirma konnte natürlich einpacken und aber man hat dann festgestellt, aha, gut, ist beschädigt worden, leicht, das reparieren wir jetzt, hat man gesagt. Und dann kam man an mit Lamellen, mit GFK-Lamellen, das ist so irgendwie so ein, keine Ahnung, Kunststoffkram, der dem Ganzen nochmal Stabilität gibt. Da wollte man da ran, hat man festgestellt, oh, da sind ja Hohlräume. Oh, da ist ja Feuchtigkeit drin.
Das ist nicht gut.
Genau, oh, da besteht ja Korrosionsgefahr. Das war das Erste, was man bemerkt hat. Hinzu kam dann, dass man plötzlich auf die Idee kam oder den Verdacht hegte, was ist denn mit den Seilen selbst? In den 60er Jahren oder in den 50er bis 80er Jahren wurden Spannseile verwendet oder auch verwendet, die korrosionsanfällig sind. Und zwar gefährlich korrosionsanfällig. Der ein oder andere wird sich noch erinnern an den Einsturz der Carola-Brücke in Dresden. Das war vor 2 Jahren. Da ist also praktisch, ich glaube, mitten in der Nacht ist das zum Glück passiert, ist ein Teil einer Elbbrücke eingestürzt. Zum Glück wurde niemand verletzt. 3 Minuten vorher war noch eine Straßenbahn rübergerattert. Also alles gut gegangen, aber da war eben ein Spannseiltyp verwendet worden, der eben hochgradig korrosionsanfällig ist, der sich ja plötzlich zerlegt, der plötzlich seine Spannkraft verliert, der zu einem plötzlichen Einsturz der Brücke geführt hat, ohne dass dann in dem Augenblick eine großartige Belastung vorlag. Mhm. Und diese Gefahr, die sah man zunächst auch mal in Mal. Und zum Glück ist man jetzt schon mal einen Schritt weiter. Man hat also festgestellt, anhand von Bauakten, die man zum Glück gefunden hat, offenbar wurde eben der allermieseste Stahl, den es damals gab, der eben damals in der DDR in Dresden verwendet wurde, der wurde hier in Mal offenbar nicht verwendet.
Immerhin.
Das heißt also, die Stadt hat jetzt auch nochmal zugesichert, also die Gefahr eines plötzlichen, unvermittelten Einsturzes dieser Brückenkonstruktion, also des Dachs, des Sitzungstrakts, besteht nicht. Aber es ist absolut unklar im Augenblick, wie stabil das Dach ist. Da ist jetzt seit vielen Monaten ist ein Gutachter, ein externer Gutachter vor Ort, der guckt sich das an, der führt Messungen durch, da wird jetzt demnächst tatsächlich auch wird das Dach teilweise aufgeschlagen, um direkt an diese Stahlseile ranzukommen, um Proben zu entnehmen, um zu gucken, was ist das für ein Stahl, ist der schon korrodiert, wie weit ist der korrodiert, was bedeutet das alles, ne? Ja, und das kann im Endeffekt bedeuten, dass eine Sanierung dieses Sitzungstrakts einfach zu teuer wäre. Dass man am Ende da zu dem Ergebnis kommt, ja, eigentlich ist das ja Teil des Denkmals Rathaus. Mhm. Ne? Eigentlich wollen wir das ja erhalten. Ne? Aber ich sag mal so, wenn sich Kosten zum Beispiel verdoppeln sollten, dann wird es schwierig. Bisher hat man 30 Millionen Euro für den Sitzungstrakt angesetzt. Ne? Also von den 150 Millionen, die insgesamt ausgegeben werden sollen, fielen 30 Millionen auf den Sitzungstrakt. So. Ich habe jetzt mal so eine Rechnung gehört, es kann gut sein, wenn es halbwegs schlecht läuft, dass sich diese Kosten verdoppeln. Und es kann sein, dass der Statiker auch die Restnutzungszeit dieses Gebäudes begrenzt.
Bedeutet?
Bedeutet, du müsstest ein irres Geld ausgeben für ein Gebäude, was dann nur noch 20 Jahre nutzbar wäre zum Beispiel.
Ja, klasse.
Und dann würde die Stadt eben eventuell sagen, ja dann nicht. Ne? Mit anderen Worten, dann müsste dieses Gebäude abgerissen und entweder ersatzlos gestrichen oder durch einen einfachen Zweckbau ersetzt werden. Das sind so die Dinge, die im Augenblick auf der Agenda stehen. Also man soll nicht schwarz malen. Es ist auch immer noch möglich, dass dieses Gebäude erhalten werden kann, dass man zu dem Ergebnis kommt, ja, Gott sei Dank, Schwein gehabt, der Stahl ist super, die Hohlräume, die kriegen wir wieder saniert, ne, alles gut, kriegen wir hin, ne, mit, keine Ahnung, 3 Millionen Euro Mehraufwand oder so. Also Mehraufwand wird es geben, das steht fest. Ne.
Ja.
Es kann sein, dass dieser Mehraufwand nicht alle Rahmen sprengt, ne, aber also wenn man mit den Verantwortlichen spricht und so ein bisschen so zwischen den Zeilen hört, hat man manchmal den Eindruck, dass dieses Gebäude schon halb aufgegeben wurde. Das ist mein persönlicher Eindruck. Der mag jetzt übertrieben sein, aber die Skepsis wächst, dass da am Ende so viel Geld ausgegeben werden müsste, um den zu erhalten, dass man sich vielleicht dagegen entscheidet. Und das wäre natürlich total bitter, wenn man sich überlegt, wie lange hat man hier in der Stadt diskutiert, sanieren wir das Rathaus überhaupt oder bauen wir es ab und bauen ein neues. So, dann hat man sich für die Sanierung entschlossen. Dann kam dieses Drama um die Kosten, die sich immer weiter nach oben entwickelt haben. Und wenn das jetzt der Schlusspunkt wäre, wir müssen einen Teil des Rathauses trotzdem abreißen, boah, wäre das bitter.
Oh, definitiv. Ja.
Und wird halt ja ein großes Loch in der Kasse hinterlassen. Ich meine, das tut so auch schon, aber dann halt ohne Gegenwert so wirklich. Ne?
Ohne Gegenwert.
Das ist schon heftig. Und vor allen Dingen, dann muss man sich auch die Frage stellen, ja, wenn es jetzt zum Ultimo kommt und man müsste den Sitzungstrakt abreißen, Zweckbau, was heißt das dann? Ist das dann so ein hässlicher Plattenbau, den sie dann da hinsetzen müssten aus Kostengründen? Weil es ist ja trotzdem immer noch das Rathaus. Also ich finde, ein Rathaus ist auch so ein bisschen repräsentativ immer für eine Stadt. Deshalb fand ich auch früher schon immer dieses Argument, ja, mach doch irgendwie so ein Billigbau und fertig ist, ne? Und das alte abreißen, halte ich nicht so viel von. Also da muss schon, es muss zumindest irgendwie aussehen, muss ja kein Prunkbau sein. Ja. Aber so oder so, ja.
Problem ist ja, unsere Stadt ist hoch verschuldet. Ne, wir stehen unter Kontrolle der Kommunalaufsicht. Und wir müssen natürlich erstmal das finanzieren hier, was wichtig ist für die Stadt. Schulen, Kitas, Straßen. Ne? Ne, um nur so ein paar Punkte zu nennen, das ist im Zweifel wichtiger als das Rathaus. Ne?
Ja.
Auf der anderen Seite, ja, muss man mal gucken, welche Handlungsspielräume die Stadt überhaupt hat. Da gibt es ja noch den Denkmalschutz, da gibt es noch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der argwöhnisch guckt, ob hier auch das Rathaus gemäß der Denkmalschutzvorgaben saniert wird. Und die können da durchaus reingrätschen und sagen, Moment mal, dieses Rathaus als Denkmal ist als Ganzes das Denkmal. Da kann man nicht einfach einen Teil wegnehmen. Leute, euer Problem, wie ihr das finanziert, aber der Sitzungstrakt muss irgendwie erhalten werden. Und das könnte auch nochmal ein richtiger Schlag ins Kontor sein.
Ne? Und das befürchte ich fast schon, weil die haben sich ja alleine bei den Bodenplatten vom Kreher Platz schon so angestellt. Ne? Also da hieß es ja auch, nein, das müssen original diese dann wieder sein, sonst passt das alles nicht zum Denkmalschutz. Obwohl das ja Stolperfallen sind und jetzt auch so im Sommer ist das ja auch nicht so pralle mit der Hitze dann, die aufnehmen. Ist auch ich weiß nicht, das Architekturbüro, das ehemalige Backemann Vandenbroek, sind die da auch noch irgendwie so urheberrechtlich mit drin?
Nee, die kann man nicht mehr belangen für das, was die damals
hier. Ja, das meine ich nicht, aber dass die jetzt noch mitreden dürfen, weil es gibt ja manchmal so Sachen, wo dann das Architekturbüro noch so Urheberrechte daran hat und sagt, nee, das muss so und so, sonst erlauben wir es nicht. Ist es da auch noch?
Das weiß ich ehrlich gesagt
nicht. War nicht eine Delegation mal irgendwie letztes Jahr oder so vor Ort?
Ja, die haben sich hier noch feiern lassen für die super Architektur, die sie hier vor 60 Jahren abgeliefert haben. Spitze. Ne, wir bauen ein Haus mal von oben nach unten und nicht wie diese Dummköpfe, das in den letzten 2.000, 3.000 Jahren gemacht haben, von unten nach oben.
Ja, die Holländer wohnen auch in Würfeln und Ähnlichem, die auf der Ecke stehen, habe ich letztens gesehen, gibt es auch. Also, wunderbare Architektur, die sie da haben, aber es bringt halt nichts, wenn das Ding auseinanderbricht irgendwann. Wie ist jetzt der Zeitplan? Gibt es da einen schon?
Also, ich sag mal so, ich wundere mich ein bisschen. Ich wundere mich über verschiedene Dinge. Ich wundere mich erstens, dass man, obwohl man ja dieses Rathaus schon seit 2020 saniert, dass man jetzt überhaupt erstmal auf die Idee kommt, dass mit dieser Brückenkonstruktion was nicht in Ordnung sein könnte. Obwohl ja Brücken seit Jahren in aller Munde sind, wenn es ums Thema Verkehr und
Sanierung. Vor allem in NRW,
Vor allem in NRW. Ne? Das wundert mich schon mal als erstes.
Man muss ja dabei auch noch sagen, Thema Stahlseile ist ja nicht zum ersten Mal ein Problem beim Rathaus. Ich erinnere mich noch, das ist bestimmt 20 Jahre schon her, ne, wo sie dann auf einmal evakuiert haben, wo es dann geknallt und gezerrt hat in den Etagen, in den Türmen, wo man nachbessern musste, wo es auch um die Seile ging letzten Endes.
Ja, das ist richtig. Also wenn ich das richtig verstehe, hätte man die Türme eigentlich schon in den 80er Jahren wieder abreißen müssen. Dann kam man aber auf die kluge Idee, von unten, so, ich sage jetzt mal vereinfacht als Laie, Stahlträger einzuziehen, also wieder klassische Architektur zu machen, die von unten nach oben stützt. Und das hat die Türme stabilisiert. Ne? Also
Aber trotzdem gab es später immer noch dann Probleme damit. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also es ist kein neues Problem. Aber mach mal weiter.
Ja. Also wie gesagt, mich wundert, wieso kommt man jetzt erst auf diese Thematik Spannseile, Spannbetonkonstruktion, ne? Obwohl man da seit 2020 an diesem Rathaus rumsaniert. Dann wundert mich, dass der Erkenntnisgewinn so lange dauert. Ja, also eigentlich sollte im März bekannt gegeben werden, ob dieser Gebäudeteil erhalten werden kann oder nicht. So, jetzt haben wir August und die Perspektive ist aktuell, dass wir es erst zum Jahreswechsel erfahren sollen. Das heißt also, jetzt erst nach den Ferien im September irgendwann soll, wie gesagt, da aufgekloppt werden und beprobt werden. Und dann soll es nochmal lange dauern, bis die Ergebnisse vorliegen. Ich habe mich jetzt auch schon mal mit Fachleuten, die anderweitig beschäftigt sind, die was von Konstruktionen verstehen, unterhalten, die verstehen diesen langen Zeitraum nicht. So. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ob was dahinter steckt, beim Rathaus wird man ja schnell misstrauisch mittlerweile. Aber für mich ist das alles kein gutes Zeichen, sagen wir mal so.
Ne? Andersrum zeigt es dann auch, dass es offenbar nicht nur am Bürgermeister lag. Wenn es jetzt unter Teerhaus genauso weitergeht, da muss ja irgendwo systematisch irgendwas nicht funktionieren.
Ich will auch keinem was unterstellen. Vielleicht geht es auch wirklich darum, sorgfältig zu haben und Sorgfalt baut.
Das sicherlich auch.
Keine Ahnung, ich bin da Laie. Ne? Aber es ist schon merkwürdig. Ne? Und wie gesagt, für mich wäre es wirklich bitter, wenn das so käme. Ne?
Für alle Beteiligten.
Ja. Ne, also, weil dann wäre das, wäre ja wie so ein hohler Zahn. Da würde ja wirklich was fehlen. Da wäre plötzlich ein Loch. Und man könnte auf das ganze Gebäude verzichten, funktional. Ne? Das sagt sogar der Bürgermeister. Der Bürgermeister sagt, die eigentliche Verwaltungstätigkeit findet in den Türmen und im Zentralgebäude statt. Da war ja nur der Stadtrat im Wesentlichen drin, die Fraktionsbüros. Und meine Wenigkeit hat da residiert. Mit anderen Worten, der Bürgermeister sagt, eigentlich könnten wir rein funktional darauf verzichten. Ne? Lassen wir den Rat weiter schön in der Scharunschule tagen und für die Fraktionen werden wir schon was finden. Ich glaube, die sitzen im Augenblick im Stadthaus 1, tagen die an der Kalisperstraße.
Kann gut ehemals sein,
AV37. Ne? Also man hat hier für alles schon Ausweichquartiere gefunden. Man überlegt ja jetzt auch tatsächlich, Teile der Verwaltung dauerhaft nach Hüls zu verlegen. Ja. Ne, in das ehemalige Verwaltungsgebäude von AV12 an der Viktoriastraße. Ja. Also man hat Ausweichquartiere für Verwaltungsfunktionen jetzt schon gefunden. Ja, rein theoretisch wäre dieses Gebäude verzichtbar, ne? Aber boah, das wäre bitter.
Tja, aber dann hättest du kein richtiges Rathaus mehr in der Mitte, sondern nur so verteilt über die Stadt. Das ist auch irgendwie doof.
Ja, Das ist, also vom Technomal, da sind ja die ersten Behörden inzwischen untergebracht.
Ach, ganz,
ganz im Westen, kurz vor Stadtgrenze Dortmund. Ne? Ich glaube, da sitzt unter anderem die Wirtschaftsförderung der Stadt Mal. Ne? Ja, dann hast du den Bauturm aktuell noch an der Liegnitzer Straße, da ist Verwaltung drin.
Der auch schon lange überholt ist. Ne?
Der irgendwann geräumt werden muss, weil der auch nicht mehr gut steht, sag ich mal. Ne? Dann hast du ja das Rathaus an sich, dann hast du die Stadtverwaltung an der Karl-Duisberg-Straße, Stadthaus 1, soll irgendwann geräumt werden für das Industrieprojekt Geht Ruhe, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht genau. Ne?
Insofern hat die Rack den jetzt in die Hände gespielt, ne?
Ja.
Mit der Verzögerung von Geht Ruhe.
Genau, und dann eben jetzt eventuell Hüls. Ne?
Ja. Ja, und in Hüls hörte ich auch schon, das müsste auch erstmal aufwendig saniert werden. Da kannst du auch nicht einfach so einziehen. Also zumindest von Leuten, die da zuletzt gearbeitet haben, die haben das berichtet.
Habe ich jetzt sogar anders gehört, nach dem Motto, als wenn das weitgehend so.
Ja, aber, gut, wenn du das Rathaus gegenüberstellst, klar, so viel musst du da nicht machen, gehe ich mal von aus. Aber du müsstest trotzdem ein paar Millionchen da investieren, so wie ich das verstanden habe. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur so hörend sagen.
Ja.
Dann warten wir mal, was daraus wird. Das ist
ja, wäre bitter, ne, für alles, auch für die Stadtmitte, ne? Die kämpfen da ja sowieso, ne? Und um den Maler Stern steht es auch nicht so gut, wie man immer wieder hört, ne? Und dann will man da ja investieren, ne? Man will ja den Friedenspark neu gestalten. Jetzt kommt Marschall 66 dazu und da ist ja irgendwo, wird da ja auch Aufbruchstimmung vermittelt für die Stadtmitte, ne? Und wenn dann, das wäre schon ein echter Tiefschlag.
Dafür. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Sitzungstrakt ist ja nicht alleine jetzt für Fraktionen und Ratssitzungen. Früher war das gang und gäbe, da fand der Feuerwehrball zum Beispiel jedes Jahr statt, den gab es da. Dann Grimme-Preis natürlich, der Empfang und die Aftershow-Party. Du hattest die Neujahrsempfänger der Parteien ganz groß da. Du hattest immer wieder auch andere Feste. Es wurde ja auch vom Ursprung her als ein Haus für die Bürgerinnen und Bürger geplant. Ne?
Im Grunde, so sagt es der Bürgermeister ja auch, eigentlich ist das unsere Stadthalle. Wir haben ja gar keine. Das ist unsere Stadthalle. Das ist unser großer Raum, wo wir feiern können, wo wir was machen können. Ne? Aber, wie gesagt. Ne? Und wie gesagt, man kann viel machen und am Ende braucht man aber einen Statiker, der seinen Namen unter einem Dokument setzt, in dem steht, ja, dieser Raum ist unter allen Umständen standsicher. Und das könnte am Ende nicht funktionieren.
Ja, wer will die Verantwortung übernehmen, wenn da so viele Schwachstellen sein könnte? Hat man auch mal sich dazu geäußert, wie kann es überhaupt sein, dass da sowas wie Hohlräume und sowas entstehen? Ist das schlampig gebaut, um es mal ganz blöd zu sagen?
Also ja, also dieser Vorwurf Fusch am Bau, der kam tatsächlich auch von den aktuell Verantwortlichen gegenüber den damals Ausführenden auf. Ne? Also dass damals nicht sachgemäß gearbeitet wurde bei der Erstellung dieser Spannkonstruktion. Das sind ja Betonarbeiten. Ne, auch jetzt, auch wenn es um diese tatsächlichen Hüllrohre, um die Stahlseile geht, geht es auch um die Frage, sind die damals fachgerecht verlegt worden? Sind die schon bei der Verlegung beschädigt worden? Konnte deshalb schon Feuchtigkeit eindringen? Ja, ne? Da steht alles so im Raum. Also ich sag mal so, ich habe ja schon so manche Rathausführung mitgebracht. Ne? Also ich bin ja nur Laie, aber mein Eindruck ist da wirklich manchmal außen hui, innen fui, ne? Also ob da immer so solide gearbeitet wurde, da sieht von außen alles so toll aus mit den Natursteinplatten und mit dem Afzelia-Holz und alles super wertvoll, ne? Aber wenn man da mal so hinter die Fassaden guckt, die Rohbausteine, wie gesagt, ich bin Laie, ich will mich da nie weiter äußern.
Ja, dann warten wir das Thema mal ab, wie das weitergeht. Spätestens bei der nächsten Baustellenführung.
Ja, genau, da erfahren wir
wieder was. Wieder ein bisschen. Und ansonsten haben wir ja so unsere Quellen.
Wir bleiben dran.
Ja. Definitiv. Absolut. Ja, und damit kommen wir einmal kurz zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr bei uns auf marla-zeitung.de und in der MZ Plus App für iOS und Android. Und nach wie vor gibt es da das Angebot, 6 Monate für nur 1 Euro zum Testen. Und dann könnt ihr schauen, dass wir halt nicht nur Podcasts hier haben, sondern Livestreams, exklusive Berichte zu Schalke und BVB und ganz viel mehr. Schaut einfach mal rein. Außerdem läuft nach wie vor unsere Aktion Taschengeldjäger. Da geht es um 13- bis 17-Jährige, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, ist die Adresse, da findet ihr alle weiteren Infos. Und eine andere Adresse solltet ihr euch auch noch merken, exploreyourtalents.de/jobs. Da findet ihr alle offenen Stellen bei uns im Haus, unter anderem auch Telesales Manager, die wir regelmäßig suchen. Schaut da mal rein und dann könnt ihr euch direkt bewerben und vielleicht ist es ja was für euch. Jetzt kommen wir mal zu einem leichten Thema, einem schwerelosen.
Oh ja, sehr gute Überleitung. Sozusagen,
genau. Katharina ist auf Tauchstation gewesen. Mhm. Ich habe es gefilmt und das Ganze könnt ihr bei uns auf der Website euch angucken werden oder schon jetzt oder ich weiß.
Jetzt.
Okay.
Wenn der Podcast online ist, Stand Aufnahme, kann man direkt dann schon nachgucken.
Okay, also wenn der Sitzungstrakt bis dahin nicht zusammengebrochen ist, wird das auf jeden Fall das Thema sein. Ja, erzähl mal, warum warst du auf Tauchstation, sagen wir, und wo? Und
ja, also gerade findet ja traditionell in den großen Ferien Sport im Park statt und da ist natürlich der Volkspark große Spielstätte und der Gänsebring, aber auch das Guido-Heiland-Bad, das ja neben dem Volkspark ist, das bietet sich ja an, ist wie in den vergangenen Jahren auch wieder dabei. Und im letzten Jahr hat der VfL Hüls das allererste Mal, beziehungsweise die Tauchsportabteilung des VfL Hüls, die Orcas haben da das allererste Mal ein Schnuppertauchen angeboten. Und in diesem Jahr, weil die Premiere so erfolgreich gelaufen ist, bieten sie es wieder an im Rahmen von Sport im Park. Und genau, dann kann man sozusagen an zwei Montagen, es ist noch einmal, aber dazu sage ich später nochmal mehr, kann man sozusagen einfach ins Guido kommen, muss dann da vor Ort eine Teilnahmeerklärung, heißt es glaube ich, unterschreiben. Also zum einen, dass man halt ausschließt, dass man irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, die beim Tauchen schlimmer werden könnten oder fürs Tauchen hinderlich sind. Und dann halt, dass der Verein nicht haftbar gemacht werden kann. Genau, und für Kinder und Jugendliche, ich glaube Jugendliche ab 14 Jahren können auch teilnehmen. Und da müssen natürlich die Eltern unterschreiben, das ist ja klar. Und ansonsten ist es wie alle anderen Angebote bei Sport im Park kostenlos. Ist montags ja immer um 18 Uhr. Mhm. Und die Montagsangebote finden immer um 18 Uhr statt. Und dann kann man einfach ins Guido kommen, hat ja sowieso geöffnet. Und dann sieht man gleich schon, wenn man reinkommt auf der linken Seite, die ganze Ausrüstung. Und da kriegt man auch eine 1:1-Betreuung. Und kann dann einmal im großen, großen Becken mit dem Sprungturm halt eine Runde tauchen.
Und das hast du getan. Ja. Hast dich einmal komplett ausrüsten lassen, hast einen Crashkurs bekommen und dann ging es schon in den Pool, in den tiefen Bereich vor allen Dingen.
Ja.
Wie waren so deine Gedanken vorher? Ich meine, du hast ja erzählt, du bist schon mal getaucht, aber halt nie mit Pressluft, glaube ich.
Ne? Na, ich war schnorcheln. Also wirklich tauchen, also gut, ich bin eine Wasserratte schon als Kind gewesen. Also vor allem als Kind hat man mich aus Wasser ganz, ganz schwer rausbekommen. Ich liebe Wasser und schwimme auch immer heute noch. Und deswegen so, also normal tauchen kann ich auf alle Fälle. Und Schnorcheln, wie gesagt, war ich auch schon mal im Urlaub, aber halt noch nie tauchen mit Pressluft, mit Flasche und allem. Und ich habe, es war schon vorher so ein echt ein aufgeregtes, leichtes Kribbeln, weil vor allem das mit dieser Flasche da nur reinzuatmen, als ich das erste Mal die Tauchermaske aufgesetzt habe, du kannst halt wirklich gar nicht durch die Nase atmen. Hm. Und da war schon so, ui, ich da bin mal gespannt, wie das wird. Habe auch vorher schon von Leuten gehört, dass das natürlich schon auch so ein bisschen ein beengendes Gefühl sein kann unter Wasser. Aber ich durfte dann ja schon an Land sozusagen, sage ich jetzt mal, schon in die Flasche einmal atmen mit dem Atemregler. Und das hat da schon eigentlich gut funktioniert. Deswegen habe ich mir da eigentlich dann keine großen Gedanken mehr gemacht, war aber natürlich trotzdem gespannt, wie es dann im Wasser wird.
Ja, und dann wurden dir ja noch so ein paar Zeichen erklärt und so weiter. Ne? Und dann ging es ins Wasser. Ihr seid, glaube ich, ihr habt erstmal so ein bisschen seicht gemacht, erstmal gucken, dass du dich ans Equipment gewöhnst
genau,
und so weiter. Ne?
Genau, also bevor es wirklich so richtig losging, als ich alles anhatte, haben sie einmal geguckt, ob ich untergehe oder ob ich noch zusätzlich Blei brauche. Das war zum Beispiel, glaube ich, ein Junge, der neben mir auch dann gerade im Wasser war, da wurde gerade geschrien, können wir bitte nochmal Blei haben. Das heißt, es gibt an dem an der Tarierweste, so heißt das in Tauchersprache, oder Tarierjacket, gibt es mehrere Schläuche, die mit der Flasche alle verbunden sind und die Flasche ist auch mit der Weste verbunden. Und über diesen Schlauch, der mit der Weste verbunden ist, kann man sozusagen dafür sorgen, dass da Luft in die Weste kommt, dass man sozusagen wieder gut aufsteigt und im Wasser gut stehen kann oder eben, dass die Luft rauskommt und dann sinkst du. Da musste ich mich aber gar nicht drum kümmern, das hat mein Tauchlehrer Sebastian gemacht, der auch erster Vorsitzender der Tauchsportabteilung ist und auch Übungsleiter sozusagen bei Sport im Park bei dem Angebot. Und Sebastian Koppers, kann man den ganzen Namen ja mal sagen.
Genau.
Genau, und da musste ich mich nicht drum kümmern, das hat er gemacht und er hat dann sozusagen einmal ausprobiert, ob ich untergehe, das war dann gar kein Problem, da war ich das erste Mal dann einmal unter Wasser. Und dann mussten wir, bevor wir komplett dann losgelegt und haben dann festgestellt, dass die Weste noch nicht richtig saß, also die Flasche hat sich dann immer irgendwie in link oder rechte Seite bewegt, sodass ich dann halt gefühlt gedreht bin unter Wasser. Das mussten wir dann zweimal noch austarieren sozusagen, also einmal fester ziehen an zwei verschiedenen Stellen und dann konnte es losgehen. Und dann sind wir einmal sozusagen vom Nichtschwimmerbereich, der den Trend von diesem Seil, sind wir dann halt einmal Richtung Startblöcke. Und dann halt zum Sprungturm, das ist die tiefste Stelle im Guido, das sind 4,50 Meter. Und da kann man dann eine Runde drehen oder auch mehrere und dann tauchst du wieder zurück zum Nichtschwimmerbereich. In der ersten Runde mussten wir kurz einmal unterbrechen, weil ich tatsächlich einen Krampf bekommen habe.
Okay.
Es war ziemlich lustig, als mir Sebastian die Zeichen erklärt hat, hat er halt gesagt, man muss, ich sag's für den Podcast, im Video sieht man es ja, man muss mit der Hand so links und rechts wackeln. Also es ist so, keine Ahnung.
So lala.
So, ne? Genau, so lala Bewegung. Und dann soll man auf die betroffene Stelle zeigen. Und er meinte dann so, ja, Ohren ist meistens wegen Druck. Und was hier wahrscheinlich nicht passieren wird, hoffentlich, wenn du einen Krampf kriegst, halt aufs Bein. Und ich stand da schon so, also ich bin zwar nicht wadenkrampfanfällig, aber ich bin generell Krampf, also ich habe gerne mal so vor allem Krämpfe im Fuß. Das kenne ich sehr gut von mir und deswegen war ich schon so, bitte lass mich einfach keinen Krampf unter Wasser haben, bitte nicht. Und natürlich hatte ich dann Warnkrampf, sind wir einmal aufgetaucht. Aber so konnte man halt auch wirklich sehen, wie wichtig diese Zeichen unter Wasser sind. Weil du kannst ja halt einfach nicht sprechen. Und genau, dann sind wir einmal kurz wieder aufgetaucht. Und dann sind wir aber direkt wieder runter in Nichtschwimmer, als es wieder ging. Und ja, was ich einfach mega, mega cool fand, war wirklich dieses Schweben unter Wasser.
Mhm.
Und Sebastian hatte mir vorher gesagt, er streckt seine Hand aus und ich kann sie jedes Mal festhalten, wenn ich mich unsicher fühle. Und das habe ich am Anfang natürlich komplett gemacht, weil ich hab das ja noch nie vorher gemacht. Aber als wir dann da runtergegangen sind, nachdem ich den Krampf hatte, dann habe ich schon gemerkt, okay, so langsam werde ich etwas sicherer und habe dann tatsächlich mich getraut, mal seine Hand loszulassen. Und bin dann den letzten Teil alleine getaucht. Und bei der zweiten Runde, die wir dann gemacht haben, bin ich einmal komplett, also ich bin mit ihm runter, da habe ich mich noch festgehalten und dann habe ich unten eigentlich los und dann sind wir einmal komplett durchs Becken und ich habe mich nicht festgehalten. Also.
Und ihr wart ja relativ tief, weil von außen sah das immer so aus. Oben waren halt noch so ein paar, die halt den Abend genutzt haben, freie Bahn, wir ziehen mal ein paar Bahnen. Und
über
von
uns
oben,
schwammen Leute.
Ja, und von außen sah das aus, als wenn die euch gleich wegrammen irgendwie.
Nein, wir waren komplett am Boden. Also genau, das war dann wirklich lustig, wenn man mal hochgeguckt hat, hat man Sonnenstrahlen gesehen und dann plötzlich sah man irgendwie so Beine und ich so, ach ja, das Guido ist ja auch noch normal geöffnet, die schwimmen hier ja natürlich auch noch normal. Das war sehr lustig. Aber bei der Tiefe kann ich noch sagen, der Druck auf den Ohren, das war auch schon noch Sache, wo ich mich gewöhnen musste. Also je tiefer man kam, vor allem als wir in dieser tiefsten Stelle waren, unterm Sprungturm, das war dann schon so, okay, das ist, ja, den Druck spüre ich, aber Sebastian hatte mir noch gesagt, dass man auch unter Wasser die Taucherbrille oder die Maske am Nasenbereich so zusammendrücken kann, wie man es halt kennt, was man ja bei Druck oft machen soll. Und dann halt einmal in die Nase leicht atmen, nicht doll, dass es dann besser wird. Und das hat auch eigentlich ein bisschen geholfen. Nicht komplett, aber das ist, glaube ich, normal. Da muss man, wenn man das sonst nie macht, kennt man das ja auch.
Zumal
nicht.
Auch Aufregung dabei und so. Du bist ja nicht tiefenentspannt da reingegangen.
Eben, eben. Aber das war doch nicht, also die Ohren waren nicht so das große Problem, wie ich vorher gedacht hätte. Deswegen, das ging eigentlich. Also ich hatte danach schon noch Druck auf den Ohren, aber das wurde dann besser. Das ist ja normal, kennt man ja auch manchmal vom Fliegen.
Ja, aber dann kann man sich auch ganz gut vorstellen, warum so Tiefseetaucher dann erstmal dekomprimiert werden müssen.
Eben,
ne?
eben. Und er ist ja auch Sporttaucher, wie generell, glaube ich, alle, die wirklich aktiv sind in dem in der Tauchsportabteilung. Und die dürfen ja bis zu 40 Meter runter, wenn du den Tauchsportschein hast.
Und gibt es ja sogar welche, aber das sind dann so die absoluten Profis, die irgendwo dann, 60, 70 Meter, keine Ahnung, wo da die Grenze dann letzten Endes ist, aber die richtig tief runtergehen.
Ja.
Und da brauchst du auf jeden Fall dann Zeit und musst alles sehr sorgfältig machen.
Ja, absolut.
Hast du denn generell Spaß gemacht?
Total. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist, wie gesagt, jetzt noch ein zweiter Kurs am Montag, ich muss das Datum noch einmal gucken, ich glaube 17.
Cool.
Ja, müsste Montag 18 Uhr wieder im Guido, ja. Müsste der 17. Ja doch, der 10. war der erste.
Das ist mein erster Urlaubstag nächste Woche, das
genau,
passt.
Perfekt.
Ja.
Genau, der 17. 18 Uhr, wer Lust hat, wirklich vorbeikommen, selber ausprobieren. Ich fand es auch schön, dass es echt so eine Altersdurchmischung war. Es war wirklich der Junge, der sozusagen mit mir zusammen angekommen ist oder gesagt hat, er möchte jetzt, der war ja, keine Ahnung, ich kann schlecht Alter schätzen, aber ich hätte gesagt, der war so an diesem Rande 14, 15.
Würde ich auch sagen, ja. Junger Teenager.
Genau. Und dann waren aber halt auch schon Erwachsene, wo ich auch sagen würde, die waren schon, jetzt nicht deutlich älter, aber schon auf jeden Fall älter als ich. Die Durchmischung fand ich auch cool. Mhm. Und wie gesagt,
und auch richtig gemütlich, direkt gesehen, da kamen welche auch, ich habe Kuchen mitgebracht und lass doch mal hier quatschen.
Auch alle vom Verein, auch nochmal ein herzliches Dank an Sebastian, an alle vom Verein, vom VfL Hülz, von der Tauchsportabteilung, die haben das wirklich super gemacht, alles toll organisiert, auch super erklärt alles, man hat sich richtig sicher gefühlt und es hat wirklich Spaß gemacht und es war eine sehr, sehr coole Erfahrung, die ich glaube ich ohne meinen Job gar nicht so gemacht hätte, weil wie gesagt, geschnorchelt bin ich schon. Aber ich mache auch tatsächlich selten so richtig mehr Urlaub. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich gar nicht so in diese Erfahrung gekommen, wenn das jetzt nicht hier im Guido mal angeboten worden wäre.
Aber das ist ja auch ganz gut, wenn jemand vielleicht doch mal so einen Gedanken hatte, oh, vielleicht wäre das mal interessant, ist sowas doch ideal, auch um die Leute kennenzulernen, weil ich finde, gerade wenn man in einem Verein dann tätig ist, da kommt es auch immer auf die Leute dann an, ne? Weil wenn der Verein schlecht wäre, dann macht es auch keinen Spaß.
Eben.
Ne? Aber so kann man sich dann schon mal ein bisschen orientieren und gucken, wer ist denn da überhaupt dabei, wie ist die Materie an sich.
Ja.
Finde ich gut. Ich meine, das gilt natürlich für alle Termine bei Sport im Park. Ja. Die sind natürlich auch als Werbung für die Vereine gedacht.
Absolut.
Also wer schon mal überlegt hat, auch irgendeine andere Sportart zu machen, ich glaube, da ist die beste Möglichkeit, einfach mal ganz unverbindlich so einen Schnupperkurs zu machen.
Eben, und das ist ja auch das Schöne, dass du dich einfach gar nicht anmelden musst.
Ja.
Du kannst bei allen Angeboten im Sport im Park, die sind überall aufgelistet, entweder bei uns auf der Seite oder eben unter Sport im Park, googeln und dann findet man wirklich alle Angebote. Es ist kostenfrei, man muss sich nicht anmelden. Man kann einfach sagen, ey, ich habe jetzt Feierabend, ich habe Bock auf Sport, ich gehe montags, donnerstags oder samstags einfach mal hin und schaue es mir an. Und bei der Tauchsportabteilung wollte ich noch sagen, die haben auch Tauchkurse, die sie natürlich anbieten. Und für die sind diese Schnuppertauchen, ist es für die natürlich super, um halt Leute zu gewinnen, die dann vielleicht wirklich so einen richtigen Tauchkurs machen wollen.
Weil ich glaube, kann ich mir zumindest so vorstellen, wenn man sonst so anfragen würde, dann macht man sich vielleicht selbst auch so ein bisschen Druck, wenn man dann so zum Vereinsabend geht, ne, da steht man so ein bisschen mehr unter Beobachtung vielleicht.
Das ist wirklich
ist vielleicht nicht für jedermann, aber gerade in der Atmosphäre.
Ist so ein super niederschwelliges Angebot. Ja. Man kann, wenn man die Zeit hat, vorher noch sagen, okay, dann gehe ich jetzt einfach so ins Guido, gehe da ein bisschen schwimmen, wenn man den Nachmittag Zeit hat und das ist halt echt cool.
Eben, wäre dann quasi zum kurz vor Ende des Öffnungstages, dann kann man sich überlegen, ach, jetzt gehe ich doch nochmal tauchen heute.
Genau.
Ja.
Bevor ich es vergesse, ich wollte noch einmal darauf hinweisen, da auf die nächsten oder die weiteren Programmpunkte in dieser Woche noch vom Sport im Park am Donnerstag. Da ist es auch um 18 Uhr wieder, findet im Gänsebring Fit and Fun statt und im Volkspark kann man Line-Dancen. Und am Samstag, da ist das ganze Jahr immer um 10 Uhr, gibt es, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Qigong im Gänsebring.
Qigong
und
Qigong. Heißt das, ich weiß es aber auch nicht ganz genau.
Genau, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Und Zumba im Volkspark. Und wie gesagt, der zweite Schnuppertauchkurs dann am Montag um 18 Uhr im Guido.
Bis dahin soll sich das Wetter auch ein bisschen beruhigt haben. Zwar kühler, aber beruhigt. Das übrigens auch so eine Anekdote war, am Rande sieht man dann auch im Video, es war sehr kalt, wenn man dann wieder rausgeht.
Wobei es ja, also ich habe jetzt auch Bilder und Videoschnipse gesehen und sehe da meine Gänsehaut, aber mir war in dem Moment im Wasser überhaupt nicht kalt und auch als ich rauskam, klar habe ich den Temperaturunterschied gemerkt, aber mir war nicht kalt und plötzlich fange ich an zu zittern und das sieht man, dieses Fazit im Video, man sieht es nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Aber man sieht schon, dass ich sehr Probleme habe, mich zu beherrschen und nicht komplett einfach zu zittern. Es ging auch schnell wieder weg, aber das fand ich wirklich mit das Krasseste.
Aber die alten Hasen, die waren relativ unbeeindruckt. Das heißt, das passiert wahrscheinlich dann einfach so.
Ja, wenn man halt, also man muss dazu sagen, ich hatte keinen Neoprenanzug an. Die Tauchlehrer hatten einen an, weil die natürlich deutlich länger im Wasser waren, als alle, die am Schnuppertauchen teilgenommen haben. Aber wie gesagt, mir war nicht kalt und es war auch total lieb. Einer von denen ist dann extra noch schnell vor zum Eingang, weil da konnte man sich so Coins kaufen für die. Haben eine, ich weiß nicht, ob es heiße Dusche ist, aber einen Raum, wo sozusagen eine Dusche, wo 3 Minuten warmes Wasser, da habe ich mich erstmal drunter gestellt. Das war sehr, sehr lieb.
Gut. Ja, dann probiert es einfach mal aus und wenn ihr euch ein bisschen unsicher seid, guckt euch das Video an und lest den Text von Katharina, dann könnt ihr mal ein bisschen genauer erfahren noch, wie das so gewesen ist. So, jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das ist nicht so schön. Es geht um einen Todesfall, es geht vor allen Dingen um ein Regelwerk und ja, was jetzt einen trauernden Witwer zurücklässt sozusagen. Thomas, klär uns mal auf. Es geht um den evangelischen Friedhof, ne?
Ja, in Lenkerbeck. Ja, da ist schon eine Geschichte, da geht schon echt ans Eingemachte, ne? Also der Frank Seelmann, der hatte sich bei uns gemeldet, dessen Frau ist im Frühjahr verstorben, ist auf dem evangelischen Teil des Lenkerbecker Friedhofs bestattet worden, eine Urnenbestattung. Da ist also jetzt so eine kleine Grabplatte. Da steht im Wesentlichen drauf der Name der Frau, das Geburtsdatum, das Sterbedatum. Und der Witwer hat dann ein kleines Bild, ein Porträtbild auf diese Platte angefügt. Die ist aus wetterbeständigem Material. Also es ist, wie gesagt, ein kleines, völlig unauffälliges Porträtbild von der Frau.
Also so dann, Passbildgröße oder sowas?
Ja, genau. Ne? Und das ist ja etwas, was eigentlich auf vielen Friedhöfen im Land mittlerweile üblich ist. Also ja. Mein Schwiegervater im Sauerland auf einem, das ist jetzt ein römisch-katholischer Friedhof, hat auch so ein Bild auf seinem Grabstein. Ich meine, früher gab es das nicht, das gibt es erst seit einigen Jahren. In Südeuropa ist das ja seit vielen, vielen Jahrzehnten ist das üblich, dass da Verstorbene mit so einem Porträt dann auch nochmal gewürdigt werden am Grab. Ne? Aber gut. Ja, und hier gibt es aber eine Grabmal- und Bepflanzungssatzung für diesen Friedhof. Mhm. Der kommt von der evangelischen Stadtkirchengemeinde. Und der ist sicherlich auch, diese Satzung ist sicherlich auch sehr sinnvoll, die regelt viele Dinge. Und ein Teil dieser Satzung besagt eben, dass diese Bilder, diese Porträts nicht gestattet sind. Ja, und darauf hat man den Herrn Seelmann jetzt, den Witwer, aufmerksam gemacht und hat ihn aufgefordert, dieses Bild zu entfernen. Und das hat ihn schon umgeworfen. Das hat ihn,
das glaube ich,
traurig gemacht, vielleicht auch ein bisschen wütend gemacht. Und es geht jetzt darum, wie geht's weiter? Der hat sich dann in seiner Not wirklich an uns gewandt, weil es geht um ihn. Es geht aber auch um die vielen Menschen, die seine Frau kannten. Der war, wie gesagt, in Lenkerbeck sehr aktiv, sehr bekannt. Der war, ich glaube, 25 Jahre lang Vorsitzender im Kleingartenverein Löntropper Heide. Der war Jugendtrainer bei der DJK Lenkerbeck. Also das Ding kennt man da und seine Frau. Und das soll auch eine große Beerdigung gewesen sein. Viele Menschen besuchen auch das Grab. Und vielen Menschen ist dieses Bild auch ja wichtig gewesen, ne? Dass man da nochmal, das ist so ein Bild, wo die Frau nochmal so ein bisschen so ein strahlendes Lächeln zeigt, so als wirklich so als letzter Gruß, als Erinnerung, ja auch als Hilfe, um Trauer zu verarbeiten, ganz einfach. So, und jetzt sagt eben diese Satzung, dass das so nicht möglich ist. Und der Frank Seelmann war natürlich geschockt, ne? Zumal er auch noch ein 15-jähriges Enkelkind hat, das eben sehr große Kindheitserinnerung, sehr starke emotionale Kindheitserinnerung an Oma und Opa hat. Für den wäre es also auch ein Schock, ein echter Hammer, wenn dieses Bild wieder entfernt werden müsste. Und also ich sag mal so, ich halte eine Menge von Satzungen, es muss schon was geregelt werden. Ein Friedhof ist keine Kirmes, da können keine Schalke-Fahnen hängen und da keine bunten Lichterketten. Das ist alles schon ganz richtig, dass das geordnet wird. Und man muss Respekt haben, Respekt vor der Kirche und vor den Menschen, die sich auf solchen Friedhöfen engagieren, die dafür sorgen, dass das ein Ort ist, an dem man zur Ruhe kommen kann, an dem man trauern kann, aber an dem man sich auch einfach mal aufhalten kann, ja, weil es einfach schön ist da, weil Menschen sich liebevoll um Gräber kümmern, weil Friedhofsgärtner sich um die Wege und um die Grünflächen da kümmern. Also erstmal großer Respekt. Aber bei diesem einen Punkt muss ich sagen, da bin ich nicht bei der Satzung. Da bin ich also wirklich bei dem Witwer, bei dem Frank Seelmann, der sagt, das kann auch wohl nicht wahr sein.
Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es halt jetzt ja kein Novum ist, es ist ja nichts, was ungewöhnlich wäre, sondern auf anderen Friedhöfen geht das seit Jahrzehnten teilweise. Also ich kann mich sehr gut erinnern, Hauptfriedhof hier, da ist eine meiner beiden Omas beerdigt worden, schon vor langer Zeit, da war ich gerade 5. Klasse oder so. Und schon damals war am Nachbargrab, gab es einen Grabstein mit einem Foto. Und das ist jetzt 30 Jahre her oder so, ne? Ja. Oder noch länger sogar. Und dass es heute noch solche Satzungen gibt, die dann so rigoros sind bei so einer Kleinigkeit. Ich meine, ja. Der wollte ja keine Fotowand da aufstellen. Also
ich habe es mir ja vor Ort persönlich angeguckt. Es ist wirklich dezent, es ist überhaupt nicht irgendwie anmaßend oder aggressiv oder es ist einfach, wenn ich daneben stehe, also ich sage angenommen, meine Frau wäre direkt daneben begraben, ich würde mich überhaupt nicht davon gestört fühlen. Es ist wirklich sehr zurückhaltend, sehr dezent und es stört auch niemand. Es ist jetzt nicht so, es gibt ja zum Beispiel auch diese Thematik Rasengrab, wo dann Angehörige immer wieder was draufstellen und der Friedhofsgärtner, der mit seinem Rasenmäher da ankommt, dann immer wieder Schwierigkeiten hat, den Rasen zu mähen, ne? Und dann immer erst was freiräumen muss. Darum geht es ja gar nicht. Das ist also alles sehr sicher. Es stört niemanden und es behindert niemanden. Und von daher bin ich wirklich der Meinung, dass man über diese Satzung vielleicht doch nochmal nachdenken sollte in diesem einen Punkt. Ne, die mag sonst, wie gesagt, sehr sinnvoll sein, aber das hat mich schon verwundert. Und ich habe dann mit der zuständigen Pfarrerin gesprochen, die eben auch für diese Friedhofssatzung sozusagen verantwortlich ist, im Auftrag der evangelischen Stadtkirchengemeinde. Ja, die war sehr rigoros, hat das auch theologisch versucht zu begründen. Also da komme ich jetzt nicht so ganz mit, muss ich sagen, aber das ist ein Feld, da sollte man sich vielleicht nicht drauf begeben, weil das sehr schwierig ist, da Argumentationen zu folgen oder selbst zu argumentieren. Ich bin der Meinung, dass Dinge sich verändern. Trauerkultur verändert sich. Ja, und man muss auch mal so ein bisschen auf die Menschen zugehen, die bestimmte Bedürfnisse haben als Trauernde. Und so ein Bild gehört dazu. Und ich versuche mir das mal bei mir selber vorzustellen. Da liegt meine Frau und da kann so ein Bild, das mir einfach nochmal in dem Augenblick das Gesicht zeigt, das strahlende Lächeln, das kann mir einfach ein Stück weit helfen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass dann, ich sag mal, mein Auferstehungsglaube oder so beeinträchtigt werde. Nein, das sind zwei Dinge, die eigentlich da überhaupt nicht zusammen, also die sich nicht widersprechen, die sehr gut zusammenpassen können. Also auch wenn ich Christ bin, ist das ja nichts, was dem Glauben entgegensteht. Das ist zumindest meine feste Auffassung. Ja. Aber wie gesagt, es geht einfach um die Frage, kann man sich jetzt hier nicht einfach mal bewegen? Ne? Zumal das eben, soweit ich weiß, auf so ziemlich allen anderen Malerfriedhöfen anders geregelt ist. Also auf dem Kommunalfriedhof zum Beispiel ist es nicht so, da könnte man so ein Bild einfach anbringen. Ne? Und von daher habe ich jetzt auch nichts da, finde ich es auch jetzt nicht gut, auf Menschen einzudreschen, die eben für diesen evangelischen Friedhof stehen. Die engagieren sich da, die Menschen, die Gemeinde engagiert sich da. Das ist alles ganz wertvolle Arbeit. Ich finde halt nur in diesem einen Punkt sollte man vielleicht Bewegungsbereitschaft zeigen, dass man sagt, okay, Mensch, da kann man sich vielleicht doch mal verändern und sagen, diesen Satzungspunkt streichen wir oder wir verändern ihn so, wir definieren vielleicht, wie so ein Bild aussehen darf und wie nicht. Also nicht, dass einer auf die Idee kommt, da jetzt da ein Riesenbild hinzustellen oder so, am besten noch beleuchtet nachts. Aber dass man mal definiert, was geht und was nicht geht, dass ein Weg gebahnt wird, dass solche Bilder möglich sind. Weil der Stand jetzt ist, der Witwer ist definitiv schriftlich aufgefordert, dieses Bild bis zum Monatsende zu entfernen. Sonst wird die Gemeinde das tun. Oder die, keine Ahnung, dann müsste der Friedhofsgärtner aktiv werden, wer auch immer. Und das ist etwas, was ich nicht gut finde. Zumal der Witwer schon jetzt gesagt hat, ich werde dagegen angehen, ich werde das nicht akzeptieren. Notfalls nehme ich mir einen Anwalt.
Ja.
Ich meine, dieser Schritt, dass er jetzt sich an uns gewandt hat, dass er das öffentlich gemacht hat, ist ja auch ein Schritt, den man nicht ohne weiteres geht. Das kostet auch Überwinden.
Klar.
Ich bin ein Trauernder und trete jetzt mit meiner Trauer an die Öffentlichkeit. Das geht auch nicht mal eben so. Also da muss die Not oder die Traurigkeit, die Verzweiflung muss schon groß sein. Und also wie gesagt, ich kann da nur appellieren, Leute, geht in euch, vielleicht kann man da was tun.
Ja, oder einfach mit Augenmaß auch handeln. Ne, es gibt genug Regelwerke, wo man immer noch Ermessensspielraum auch hat. Man muss, wenn man jetzt als ESM zum Beispiel sagt, ja, wir wollen das aber nicht so festlegen, dass man das generell darf, dann wenigstens mal ein bisschen flexibel sein. Ja. Weil es geht ja hier wirklich auch darum, ja, will man jetzt die Totenruhe dadurch stören, dass man jetzt wieder da am Grabstein was macht? Will man den Trauernden jetzt seine Situation noch verschlechtern? Ich weiß nicht, was da der christliche Gedanke dahinter ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich bin Katholik, ich bin kein Protestant, aber ich glaube, Christen sind wir alle drei und haben alle ein Verständnis davon, was Christentum bedeutet. Und ich finde dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das kann man auf ganz vielfältige Art und Weise auslegen und verstehen. Und dazu gehört, finde ich, auch, dass man trauernden Menschen nicht so in die Quere kommt und dass man die Kirche mal im Dorf lässt, ohne jetzt einen Wortwitz machen zu wollen. Also das ist es ja letzten Endes. Es ist ja jetzt nicht, dass der komplette Friedhof jetzt dadurch in Gefahr ist, dass da dieses kleine Porträt an diesem einen Grabstein dran ist. Also
ja, ich meine, zumal gerade der evangelische Friedhof in Lenkerbeck steht für mich auch ein Stück weit für Veränderung und für ein Entgegenkommen an die Trauernden. Da steht zum Beispiel am Eingang ein großer Bauwagen. Und da ist, wenn ich das richtig weiß, einmal im Monat ein Café. Das heißt, ja, wo Trauernde sich treffen können, zusammen ein Tässchen Kaffee und ein Stück Kuchen zu sich nehmen können. Also nur man, da ist ja sozusagen Veränderung spürbar. Da ist spürbar, dass man auf die Trauernden zugeht, ne, und dass man da neue Räume schafft. Und ja, also da ist sicherlich in der Gemeinde auch ganz viel Bereitschaft, da auf die Menschen zuzugehen. Das sieht man ja auch, das kann man da mit Händen greifen, auch wie der Friedhof gestaltet ist, ne? So als Ort der Hoffnung. Deshalb, also dieser eine Punkt, der eben sehr eindeutig ist in der Satzung, dass eben diese Bildnisse nicht gestattet sind. Das ist da ganz klar formuliert. Ich glaube, Paragraph 10, Absatz 5, da muss, also ich meine, da muss man dran.
Zumal ich die Notwendigkeit auch nicht verstehe, dieses Paragraphens. Mhm. Ich meine, ich kann verstehen, wie du gerade sagtest, da irgendwelche großen Porträts aufstellen, ja, oder was weiß ich. Das geht natürlich nicht, aber das kann man ja regeln, ne? Und wie du gerade schon sagtest, dann kann man auch festlegen, wie groß darf so ein Foto sein. Aber es generell zu verbieten, während es seit Jahrzehnten auf anderen Friedhöfen gang und gäbe ist und es ja offenbar Trauernden auch ein Stück weit hilft, die Erinnerung auch hochzuhalten, ne? Also, ja, verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Mhm. Also da muss der ESM ran, ganz einfach, wie du schon gesagt hast.
Ja, also es ist meine Hoffnung, dass da Bewegung reinkommt, ne? Weil wenn es dann wirklich so gehen soll, der Witwe weigert sich, dann kommt der Friedhofsgärtner, schlägt das Ding ab, vielleicht noch mit Hammer und Meißel oder was, weil es nicht anders geht, und dann wird ein Rechtsanwalt eingeschaltet und dann wird es vielleicht nochmal öffentlich gemacht, und das, ich weiß nicht, das
tut ja, keinem. Das hilft ja keinem.
Das tut keinem gut, ne? Nein. Ja. Nein.
Tja, wir bleiben dran auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, hat die ESM an sich sich schon mal dazu geäußert? Oder hast du bisher?
Ja, ich hatte ja mit der Pfarrerin gesprochen, okay, ne? Die spricht ja für die Gemeinde. Ja. Ne? Die war doch schon sehr konsequent, sagen wir mal. Ne?
Aber sonst irgendwie, da gehören ja wahrscheinlich noch mehr Leute zu, oder ist sie so die einzige Ansprechpartnerin?
Das war jetzt erstmal meine Ansprechpartnerin, weil sie halt dafür auch verantwortlich ist für diesen Bereich. Ne? Mhm.
Ja gut, dann gucken wir mal, was draus wird. Wir werden weiter berichten und dranbleiben und dann hoffen wir mal, dass sich da was bewegt.
Genau.
Jetzt gucken wir einmal aufs Wochenende noch. Da gibt es jetzt trotz der Ferien so einiges, wo ihr hingehen könnt. Die Top 3 haben wir mal rausgesucht. Wir haben als erstes das Weinfest in Altemahl. Da kommen wieder Winzer aus der Pfalz, Rheinhessen, aus Baden. Und das Ganze ab Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag von 12 bis 17 Uhr an der Kirche von St. Georg zwischen der Lohe und der Schillerstraße. Sagt euch allen was, der Altmarkt in Altemahl halt.
Wo der Naschmarkt immer stattfindet.
Genau, da ist der Naschmarkt auch immer, und es gibt natürlich lecker Essen, es gibt Live-Musik, es gibt auch Musik vom DJ, und am Sonntag gibt es auch für Kinder speziell noch ein paar Angebote, und der Eintritt ist natürlich frei. Dann haben wir noch ein Sammlertreffen, und zwar in Lenkerbeck. Briefmarken, Münzen, Karten, Fachliteratur, der BSV Mahl 1959, der trifft sich dort im Hot Hülsberg, nämlich an der Hülsbergstraße 198, auch mit freiem Eintritt, und da könnt ihr dann fachsimpeln, ihr könnt ja gucken, was die so gesammelt haben, vielleicht auch Sachen mitbringen, mal bewerten lassen, einschätzen lassen. Geht hin, Sonntag, 16. August ab 9.30 Uhr im Hot Hülsberg. Und dann gibt's am Samstag und Sonntag noch das große Pfarrfest in St. Marien. Und da ist das Motto Summer Vibes in diesem Jahr. Es gibt Cocktails, es gibt Musik, es gibt Hausgemachtes zu essen. Und ja, am Samstag ab 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr und das Ganze an der Hülsbergstraße 167. Und auch da ist der Eintritt frei. Ja, und das war's für heute. Vielen Dank euch beiden.
Danke dir.
Sehr gerne.
Und danke euch da draußen und bis nächste Woche dann. Tschüss. Ja.
Tschüss. Tschüss.